SRF 1.
Uhr, ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF mit diesen Themen. Er ist Zeuge wider Willen. Vor dem Jugoslawien-Tribunal in Den Haag sollte heute Ex-General Mladic Serbenführer Karadzic entlasten. Es tut sich einiges in der Ukraine. Premier Assarov will zurücktreten und das Parlament nimmt das umstrittene Demonstrationsverbot zurück. Es ist eine ehrgeizige Vorgabe. Die Schweizer Olympiadelegation soll 10 Medaillen nach Hause bringen. Und im Tagesgespräch um 1 Isabel Montero de la Camera. Die ehemalige Schauspielerin ist heute Botschafterin von Costa Rica in der Schweiz. Und ihr Büro ist dieser Tage auch ein Wahllokal. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer und Bettina Studer. Sie hat die Nachrichten.
Der ehemalige serbische General Ratko Mladic ist vor Gericht als Zeuge gegen seinen früheren Vorgesetzten Radovan Karadzic aufgetreten. Der ehemalige Serbenführer Karadzic muss sich vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag unter anderem wegen des Völkermords von Srebrenica während des Bosnienkriegs 1995 verantworten. Mladic weigerte sich als Zeuge, Fragen zu beantworten, aus gesundheitlichen Gründen und um sich nicht selbst zu belasten. Denn auch er ist wegen Völkermordes angeklagt und muss sich vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal dafür verantworten. Das ukrainische Parlament hat ein Gesetz wieder abgeschafft, das die demokratische Freiheit einschränkte. In einer Sondersitzung beschlossen die Abgeordneten, das umstrittene Gesetz rückgängig zu machen. Kurz zuvor hatte der ukrainische Regierungschef Nikolai Asarow seinen Rücktritt eingereicht. Asarow wolle mit seinem freiwilligen Abgang dazu beitragen, einen Ausweg aus der Krise des Landes zu finden, hieß es in einer Mitteilung. Er wolle den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch darum bitten, seinen Rücktritt anzunehmen, hieß es weiter. Die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat hält am Termin für die Neuwahlen fest. Es bleibt beim 2. Februar. Nach Gesprächen mit der Wahlkommission habe sich die Ministerpräsidentin gegen eine Verschiebung der Wahlen ausgesprochen, sagt ein Regierungssprecher. Die Opposition droht für diesen Fall mit einem Boykott der Wahlen. Zuvor waren bei Demonstrationen gegen die Regierung erneut Schüsse gefallen. Ein Anhänger der Protestbewegung sei verletzt worden, teilte das Oppositionelle Demokratische Reformkomitee des Volkes mit. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi wird der Skispringer Simon Ammann die Schweizer Delegation anführen. Der viermalige Olympia-Goldmedaillengewinner wird Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier sein, wie Swiss Olympic bekannt gab. Swiss Olympic hat auch die sportlichen Ziele für die Olympischen Winterspiele in Sotschi bekannt gegeben. Das Team habe das Potenzial, 10 Medaillen zu gewinnen, sagte Delegationsleiter Chan Chili. Swiss Olympic wird mit 163 Athletinnen und Athleten nach Sotschi reisen. Das ist eine der größten Delegationen, die die Schweiz je hatte. Roger Schawinski kann den konkursgegangenen Jugendradiosender 105 übernehmen. Der Konkursverwalter Zürich Oerlikon hat ihm den Zuschlag gegeben. Ab Donnerstag soll 105 wieder regulär senden, wie Schawinskis Sender Radio 1 mitteilte. Das zuständige Bundesamt muss noch einer Konzessionsübertragung zustimmen. In Kairo hat der zweite Strafprozess gegen den entmachteten ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi begonnen. Wie das Staatsfernsehen berichtet, wurden Mursi und weitere Angeklagte unter strengen Sicherheitsbedingungen zum Gerichtskomplex gebracht. Ihnen wird vorgeworfen, 2011 während der Revolte gegen den damaligen Präsidenten Mubarak an einem Gefängnisausbruch mit Todesopfern beteiligt gewesen zu sein. Ein Spezialschiff der US-Marine ist Richtung Süditalien aufgebrochen, um dort gelagerte syrische Chemiewaffen an Bord zu nehmen. Anschließend sollen die Waffen auf offener See vernichtet werden. Die chemischen Kampfstoffe, darunter das Nervengas Sarin, sollen in sogenannten Hydrolyseanlagen unschädlich gemacht werden. Übrig bleibt toxischer Abfall, der gemäß internationalen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt wird. In Südafrika haben wichtige Oppositionsparteien ihre gemeinsame Kandidatin für die Präsidentschaftswahl nominiert. Mampela Rampele, die letztes Jahr ihre Partei Agang gegründet hatte, wird gegen den Kandidaten des regierenden ANC antreten, also wohl gegen den amtierenden Präsidenten Jacob Zuma. Die 67-jährige Mampela Rampele ist Ärztin und arbeitete früher als Direktorin für die Weltbank. Auf die Wahlen hin werden die wichtigsten Oppositionsparteien, die Demokratische Allianz DA und Agang, nun fusionieren, wie DA-Präsidentin Helen Sille erklärte. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Südafrika werden wahrscheinlich im April stattfinden. Der Volkssänger Pete Seeger ist im Alter von 94 Jahren gestorben, das meldet die Zeitung New York Times. Seegers Lied «Where have all the flowers gone?» – «Sag mir, wo die Blumen sind» – wurde in den 60er Jahren zur Hymne der Friedensbewegung. In vielen seiner Lieder machte Seeger sich für die Arbeiterbewegung stark und kämpfte für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Pete Seeger beeinflusste unter vielen anderen auch Bob Dylan.
12.37 Uhr, so geht es hier im Rendezvous weiter. Er wolle seinem Land helfen, einen Ausweg aus der Krise zu finden, sagt der ukrainische Premier Assarow und will zurücktreten. Wir fragen unseren Korrespondenten in Kiew, ist das ein ernsthaftes Angebot oder ein Trick? Der Elektrogerätekonzern Electrolux drückt die Löhne seiner italienischen Angestellten. Italien als Billigwerkbank Europas, das hat tiefe Wurzeln. Dann, dieser Song kommt Ihnen vermutlich bekannt vor.
Where have all the flowers gone? Long time passing.
Ebenso dieser.
To everything turn, turn, turn. There is a season turn.
Und auch der. Geschrieben hat sie alle Pete Seeger. Nun ist der Musiker und Friedensaktivist, 94-jährig, gestorben. Und ein junger Zürcher macht Reklamieren zum Geschäft.
Wo reklamieren die Leute am meisten? Ganz klar in Zürich.
Wie der Berufsmotzer mit Beschwerdebriefen Geld verdient. Auch das später, jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.194 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu 1.22,67 gehandelt, der Dollar zu 89,90 €. Das Wetter, heute scheint oft die Sonne, morgen ist es in der Deutschschweiz nur noch teils sonnig, im Westen und Süden werden die Wolken dichter und stellenweise fällt etwas Regen oder Schnee. Die Temperatur erreicht rund 3 Grad, in den Alpentälern gibt es mit Föhn bis 9 Grad.
Zwei der wichtigsten Figuren der Jugoslawienkriege anfangs der 90er Jahre standen sich heute am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag gegenüber. Der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic und sein ehemaliger General Ratko Mladic. Karadzic hatte seinen ehemaligen Weggefährten als Zeugen geladen, weil er als Ex-Politiker gerne die Schuld dem Militär in die Schuhe schieben möchte. Aber die Rechnung ging nicht auf, denn Mladic zog eine große Show ab, wie er das immer tut, wenn er im Rampenlicht steht. Elsbeth Gucker berichtet.
Bis zur allerletzten Minute hatte sich Ex-General Ratko Mladic gegen die Zeugenaussage gewehrt. Noch heute Morgen im Gerichtssaal versuchte sein Anwalt, die Richter davon zu überzeugen, dass der bosnisch-serbische Ex-Militär an Gedächtnisverlust leide und auch sonst sehr krank sei. Die Richter ließen sich aber davon nicht überzeugen, sondern forderten Mladic auf, sich als Zeuge zu vereidigen. Mit einem Lächeln erhob sich Mladic und fing an zu poltern.
To nije sud pravde, to je satanski sud.
Dies ist kein Gericht der Gerechtigkeit. Das ist ein satanisches Gericht, das uns den Prozess macht, weil wir Serben sind, weil wir unser Volk gegen euch verteidigen, rief ein aufgebrachter Mladic in den Gerichtssaal. Seine Tirade trug ihm eine Warnung des vorsitzenden Richters ein. Wenn er das Gericht weiterhin missachte, werde er dafür eine Gefängnisstrafe und eine hohe Buße bekommen, so Richter Kwon. Als Mladic dies hörte, versuchte er es auf eine andere, für Tribunalverhältnisse doch sehr ungewöhnliche Weise. Er habe sein Gebiss in der Zelle vergessen. Man möge es doch holen, damit er besser sprechen könne, forderte Mladic. Diesem Wunsch gaben die Richter statt und nach einer Pause konnte Karadzic endlich seine Fragen stellen.
Gospodine generale, da li ste me ikada informisali, usmeno ili pismeno?
Haben Sie, Herr General, mich jemals schriftlich oder mündlich darüber informiert, dass die Gefangenen aus Srebrenica erschossen würden, wollte Karadzic von seinem ehemaligen General wissen. Doch dieser, inzwischen mit seinen dritten Zähnen ausgestattet, verweigerte die Antwort.
Ja ne mogu i ne želim da svedočim zbog moga zdravstvenog stanja.
Aus gesundheitlichen Gründen und weil er sich selber nicht belasten wolle, werde er auf diese Frage nicht antworten, sagte Mladic. Aber er habe eine siebenseitige Erklärung vorbereitet, die er dem Gericht gerne vortragen möchte. Eine solche Plattform wollten die Richter ihm jedoch nicht bieten. Vielmehr stellten sie sein Mikrofon ab. Karadzics nächste Frage betraf die Heckenschützen aus Sarajevo, ob sie beide, Karadzic und Mladic, dies zusammen abgemacht hätten. Aber auch zu diesem Thema wollte sich Mladic nicht äußern. Vielmehr ratterte er wieder den genau gleichen Satz vom Gesundheitszustand und dem Nicht-Selber-Belasten herunter. Wie übrigens auch auf die vier weiteren Fragen von Karadzic. Die Rechnung des bosnischen Serbenführers, der sich wie Mladic auch wegen Völkermords in Srebrenica und der Belagerung von Sarajevo vor dem Tribunal verantworten muss, Karadzics Rechnung war nicht aufgegangen. Die Worte von Mladic haben ihm nichts gebracht. Als der Richter sich beim Zeugen Mladic bedankte, stand dieser auf und bedankte sich seinerseits. Danke, dass Sie mich daran gehindert haben, zu sagen, was ich aufgeschrieben habe. Sie haben meine These bestätigt, dass dies kein Gericht ist, sondern ein satanisches Gericht.
Der ukrainische Ministerpräsident Assarow will zurücktreten. Er hat Präsident Janukowitsch gebeten, sein Rücktrittsgesuch anzunehmen. Premier Assarow sagt, er wolle dem Land den Weg aus der Krise ebnen. Ich habe Peter Giesling in Kiew gefragt, ist das glaubwürdig?
Ja, das klingt sehr glaubwürdig, und wenn er wirklich zurücktritt oder beziehungsweise wenn Präsident Janukowitsch wirklich diesem Rücktrittsgesuch entspricht, dann ist auch die ganze Regierung aufgelöst. Dann müssen alle Ministerposten neu besetzt werden.
Aber könnte es auch einfach ein cleverer Schachzug sein?
Nun, Yatsenyuk, einer der wichtigsten Oppositionsführer, hält dies zumindest für möglich, könnte sich vorstellen zumindest, dass der Präsident das Rücktrittsgesuch von Assarow beispielsweise noch sistiert, dass er im Moment noch nicht darauf eingehen will. Aber gehen wir mal davon aus, dass Assarow wirklich zurücktritt, dann muss man sagen, wird die Regierung neu bestellt werden. Und wenn das mit Besonnenheit gemacht wird, dürfte dies tatsächlich zu einer Beruhigung beitragen können.
Aber das wäre dann auch ein Sieg für die Opposition, ein Sieg auf der ganzen Linie.
Nicht auf der ganzen Linie, weil ein Rücktritt der Regierung, das war stets eine Forderung der Protestbewegung, aber eine untergeordnete Forderung der Protestbewegung, geht es um vorgezogene Präsidentschaftswahlen, um einen Rücktritt des ukrainischen Staatspräsidenten.
Unterdessen, Peter Giesling, hat das Parlament die Verschärfung des Demonstrationsgesetzes zurückgenommen. Wie ist das zu werten?
Ja, das war eigentlich sehr überraschend für die meisten Beobachter. Diese Abstimmung fand vor etwa 3/4 Stunden statt. Und mit großer Mehrheit, mit 361 gegen nur 2 Gegenstimmen, sind 9 dieser 11 umstrittenen Gesetze wirklich zurückgenommen worden. Und ich denke auch, das wird die Situation etwas beruhigen können, wenn dann Richtung Oppositionsbewegung, Richtung Protestbewegung schaut.
Bedeutet das alles, dass jetzt tatsächlich eine Lösung dieses Konflikts in Sicht ist?
Einfach ein kleiner Schritt in Richtung einer Einigung, denke ich. Aber Ich beobachte auch gleich hier vor dem Fenster meines Hotelzimmers, wie Barrikaden noch verstärkt werden. Die Protestbewegung wird ganz sicher eben die Plätze, die besetzten Häuser nicht freigeben. Das ist eine Bedingung, die gestellt wird vom Präsidenten und die auch gestellt werden wird vom Parlament, wenn es darum geht, eben ein Gesetz zu verabschieden, mit dem beispielsweise die verhafteten Demonstranten amnestiert werden. Also ich denke, die Auseinandersetzungen werden weitergehen, aber heute hat die Regierung, hat das Parlament einen Schritt Richtung Einigung, Richtung Besänftigung gemacht.
Informationen und Einschätzungen von Peter Giesling, unserem Korrespondenten in Kiew. Pete Seeger, er war einer der ganz Großen der amerikanischen Folk- und Protestbewegung. Gestern starb der Musiker im Alter von 94 Jahren. Musikredaktor Dominik Diller über einen kritischen Patrioten.
Sing it with us, we'll give you the word.
As I went walking.
Es war ein magischer Moment bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama, als Pete Seeger zusammen mit Bruce Springsteen den amerikanischen Folk-Klassiker «This Land Is Your Land» anstimmten und eine halbe Million Menschen zum Singen brachten. Pete Seeger war vieles. Friedensaktivist, Politrebell, Staatsfeind, Umweltschützer und ja, er war auch Songschreiber.
Where have all the flowers gone? Long time past.
Where have all the flowers gone wurde in den 60er Jahren zur Hymne der Friedens- und Protestbewegung. Tausendfach nachgesungen von Marlene Dietrich bis Hildegard Knef.
Sag mir, wo die Blumen sind.
Pete Seeger wurde 1919 als Sohn einer Musikerfamilie in New York geboren. In den 40er und 50er Jahren wurde er zu einer Schlüsselfigur bei der Wiederentdeckung der amerikanischen Folkmusik. Stets auf der Seite der einfachen Arbeiterklasse, zwischen amerikanischem Traum und harter Wirklichkeit. Weil er wusste, woher Amerika seine Lieder hat. Von den Minen- und Bergarbeitern, die sangen, weil es dunkel war. Für Seeger war Folkmusik mehr als ein Musikstil. Sie war das Fundament der amerikanischen Demokratie. Legendär sein Wutanfall beim wohl berühmtesten Folk-Konzert der Geschichte 1965 in Newport, als Bob Dylan zum ersten Mal mit elektrischer Gitarre und Rockband auftrat. Der Legende nach soll Pete Seeger mit einer Axt versucht haben, das Stromkabel zu durchtrennen, was er später in einem Interview jedoch dementierte.
I was furious that the sound was so distorted you could not understand a word that he was singing. He was singing a great song, Maggie's Farm, a great song.
Er sei wütend gewesen über die schlechte Soundqualität. Niemand habe den Text verstanden bei diesem großartigen Bob Dylan Song. Er sei zum Toningenieur gerannt, dieser habe jedoch nicht reagiert. Deshalb sagte er, wenn er eine Axt hätte, würde er jetzt das Kabel durchtrennen, aber nicht wegen Dylans Rock-Performance.
But I wasn't against Bob going electric. Matter of fact, some of Bob's songs are still my favorites.
Kämpferisch gab sich Pete Seeger auch während der McCarthy-Ära. Als Mitglied der Kommunistischen Partei wurde er 1955 wegen unamerikanischer Aktivitäten verurteilt und jahrelang von den Medien boykottiert. Kein Land beschäftigt sich in seiner Musik so stark mit sich selbst wie Amerika. Patriotismus und Protest gingen in der amerikanischen Musik schon immer Hand in Hand. Von Woody Guthries frühen Folksongs bis zu Bruce Springsteens Hymnen. Und mittendrin Pete Seeger, einer der kritischsten Geister Amerikas. Und tief im Herzen ein glühender Patriot.
Oh, when will we ever learn?
Eine wichtige Stimme der amerikanischen Protestbewegung seit gestern für immer verstummt. Pete Seeger verstarb im Alter von 94 Jahren in New York. Diesen Bericht wie das ganze Rendezvous finden Sie übrigens auch online unter srf.ch. In 11 Minuten ist es eins. Electrolux macht Druck auf seine Angestellten in Italien. Der schwedische Haushaltgerätehersteller will die Löhne kürzen, und zwar massiv, um 40%. Neu sollen die Angestellten nur noch 800 Euro statt 1400 Euro pro Monat erhalten. Nur so könne man weiterhin in Italien produzieren, sagt Electrolux. Die Gewerkschaften protestieren, die italienische Regierung wirkt hilflos. Ein exemplarischer Fall für Italien, sagt unser Korrespondent in Rom, Massimo Agostinis.
Um den Fall Electrolux zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte. Als die italienische Ökonomie nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden lag, da pumpten die USA als Besatzungsmacht mehr Geld in den Wiederaufbau des Belpaese als nach Deutschland. Es galt damals, sofort Arbeitsplätze zu schaffen, damit die kommunistische Partei Italiens nicht noch mehr Zulauf erhielte und die Südflanke Europas so zu Moskau freundlich würde. Das Konzept der USA war einfach: mit Milliarden aus Washington die Industrie Norditaliens aufbauen, damit diese norditalienischen Spezialisten, aber vor allem auch süditalienischen und meist verarmten Arbeitern Jobs gibt. Italien, so die Idee, sollte die Werkbank Europas für günstige Massenware werden. Das Konzept funktionierte. Bis in die 80er Jahre erlebte das Land immer wieder Phasen mit starkem Wirtschaftswachstum und stotterte der Motor einmal, wertete die Nationalbank die italienische Lira kurzerhand ab, sofort waren die Güter Italiens preislich wieder konkurrenzfähig. Doch die ständige Abwertung machte viele italienische Unternehmer faul. Statt ihre Produkte zu verbessern und so der Konkurrenz Paroli zu bieten, warteten viele darauf, dass die Notenbank intervenierte und so die Probleme löste. Bis Mitte der 90er Jahre funktionierte das auch, doch ab dann kriegten die auf Billigprodukte spezialisierte Unternehmen, dazu gehören auch die Elektrogerätehersteller wie Electrolux, die wachsende Konkurrenz aus Asien zu spüren. Hinzu kommt, dass mit der Einführung des Euro ab der Jahrtausendwende keine Währungsabwertungen mehr möglich waren. Italiens Unternehmer reagierten aber auch dann nicht mit einem Innovationsschub, vielmehr begannen die einen, keine Lohnerhöhungen mehr zu gewähren. Italiens Durchschnittsgehälter steigen deshalb seit 1995 kaum mehr. Ein anderer Teil versuchte und versucht, mit immer mehr Schwarzarbeitern über die Runde zu kommen. Für sie zahlt man keine Sozialabgaben. Der Industriellenverband Confindustria kennt die Probleme. Er ruft seine Mitglieder permanent auf, sich zu größeren Firmen zusammenzuschließen und mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Doch er stößt damit auf viele taube Ohren. Viele Firmen sind nach langen Jahren der Krise finanziell ausgeblutet oder die Patrons wollen sich partout mit niemandem zusammentun. Denn das würde bedeuten, dass ein Fremder Einsicht in innerfamiliäre Sitten und Beziehungsgeflechte bekäme. Das wollen viele lieber nicht. Der italienische Familiarismo steht dem entgegen. Der Fall Electrolux mit seiner Forderung, die Löhne um 40% auf polnisches Niveau zu senken, ist zweifellos drastisch. Er zeigt aber, wie verzweifelt viele Unternehmer sind, unterdessen nicht mehr nur die mittleren und kleinen, sondern auch die großen.
So groß war die Schweizer Delegation noch nie. Mit über 160 Athleten und Athletinnen wird die Schweiz in die Olympische Arena in Sotschi einmarschieren. Heute Morgen hat die Delegation über ihre Ziele und Hoffnungen informiert. Uli Reist war dabei.
Dass die Zahl der Athletinnen und Athleten grösser ist als in Vancouver, hängt zum einen damit zusammen, dass in Sotschi neue Sportarten im Programm sind. Zum Beispiel im Bereich Ski oder Snowboard. Trotzdem, Swiss Olympic hat relativ grosszügig selektioniert. Gian Cili, Missionschef von Swiss Olympic für Sotschi.
Ja, also nicht nur. Also wir haben Quotenplätze zurückgegeben, die man nicht braucht. Wir haben auch Selektionen oder Anträge von Selektionen abgewiesen, selbstverständlich. Aber wir haben vor allem über die speziellen Möglichkeiten, die wir haben, selektioniert. Jugendklauseln haben wir 5 selektioniert. Wir haben Verletzte selektioniert, also solche, die wieder gesund sind, aber die vielleicht Kriterien nicht 100% erreicht haben. Taktische Selektionen gemacht. Ich glaube, von dem her sind wir relativ grosszügig gewesen, aber das ist auch richtig so.
Swiss Olympic geht davon aus, dass die Schweizer Delegation mit 10 Medaillen aus Sotschi zurückkommt. Auch das eigentlich eine recht optimistische Schätzung.
Ich war immer optimistisch gewesen und da ist natürlich immer ein bisschen auch Hoffen dabei, oder? Weil, wenn ich sehe, was da alles für Aufwände gemacht worden sind von den Athleten, von den Verbänden, vom ganzen Umfeld, Familien, Verbänden und so weiter. Aber es ist klar, wir müssen realistisch sein, das Potenzial ist so mal eingeschätzt. 20 können ungefähr Podestplätze machen, ich rechne 50% machen, und dann sind wir bei diesen 10 Medaillen.
Rund zwei Drittel der Schweizer Athletinnen und Athleten sind das erste Mal an Olympischen Spielen, haben also keine Olympia-Erfahrung. Hier gibt es zwei Theorien. Zum einen heißt es, gerade Olympische Spiele bräuchten viel Erfahrung, weil eben alles anders und ungewohnt sei. Die Unterkunft, die Größe des Anlasses, das Medieninteresse. All das könne einen unerfahrenen Athleten aus dem Konzept bringen. Swiss Olympic will aber auf die Jungen setzen und hofft, dass dadurch Schwung und frischer Wind in die Delegation kommt. Das Unbekümmerte als Antrieb sozusagen. Völlig unbekümmert geht aber niemand nach Sotschi. Die ganzen Diskussionen über Sicherheit, Sinn und Unsinn des Anlasses beschäftigen auch Sportlerinnen und Sportler. Allerdings unterschiedlich.
Ja, es gibt Athleten, die sich um das nicht gross kümmern, die ihren Fokus halt haben. Und das ist der Sport. Und das ist auch richtig so. Aber es gibt auch Athleten, die sich äussern, die vielleicht zu dem auch etwas sagen wollen, sich mitteilen wollen. Und das ist auch okay so. Weil das hat, jeder hat Meinungsfreiheit. Aber fina finale, wenn man dort hergeht, muss der Sport zählen, wenn man erfolgreich sein. Da muss man halt ein bisschen Scheuklappen aufsetzen und sich auf das konzentrieren. Dann hat man auch die grösste Chance für den Erfolg.
Gian Cilli, Chef der Mission bei Swiss Olympic für die Spiele in Sotschi.
Reklamieren ist sein Geschäft. Ein Zürcher Unternehmer schreibt im Namen seiner Kunden Beschwerdebriefe, denn viele Leute hätten selber kaum Zeit dafür. Kann man mit Reklamieren Geld verdienen? Cordine Vinzenz hat den Auftragsmotzer besucht.
Reklamationszentrale Schweiz, mein Name ist Reto Puma.
Die Reklamationszentrale Schweiz, das ist Reto Puma. 35, Halbglatze, Schnauz, ein junger, smarter Geschäftsmann mit Schalk in den Augen. Reklamieren als Businessmodell, die Idee hatte er, als er sich einmal selber ärgerte.
Vor gut 10 Jahren hatte ich mal selber so einen Fall und ich war da beruflich so engagiert, dass ich gar keine Zeit hatte, eine Reklamation zu schreiben, habe mich da sehr aufgeregt und dachte mir doch, da müsse es doch irgendwo eine Stelle geben oder eine Firma, die das für mich übernehmen könnte.
Seit 2012 betreibt er jetzt die Reklamationszentrale, wobei der Begriff Zentrale etwas großspurig ist, wenn man weiß, dass Puma bis jetzt gerade mal eine 100% Angestellte hat. Puma räumt ein, Geld verdiene er noch keins, aber, sagt er, immer mehr Leute wählten die 0900er Nummer. 100 bis 150 sind es pro Monat.
Willkommen bei der Hotline der Reklamationszentrale Schweiz. Sie werden schnellstmöglich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. Allfällige Telefonkosten entstehen erst in 2 Minuten.
Nach den 2 Gratisminuten kostet der Anruf 1,79 Franken pro Minute. Das macht für einmal Reklamieren etwa 7 bis 10 Franken. Ein Drittel der Anliegen können mit einer Auskunft am Telefon erledigt werden. Bei 2 Dritteln greift Reto Puma oder seine Mitarbeiterin in die Tasten. Präzis und bestimmt soll der Brief sein, aber unbedingt höflich im Ton.
Wir schreiben keine Hasstiraden oder Drohbriefe, das ist auch nicht professionell. Der Reklamationsverursacher muss ja wissen, wo das Problem liegt und was sich der Kunde wünscht, damit er mit diesem Problem umgehen kann.
Etwa wenn sich eine Frau über die SBB aufregt, weil sich die Dame mit ihrem Kind gutgläubig auf Plätze setzte, die nicht als reserviert gekennzeichnet waren. Aber sie waren reserviert, was sie merkte, als plötzlich amerikanische Reisende vorwurfsvoll mit ihren Reservationen wedelten.
Sie musste sich auf Englisch verständigen und schlussendlich mit ihrem Kind und dem Gepäck aufgrund eines Fehlers von der SBB freie Sitzplätze suchen. Dies war sehr ärgerlich und stressig, da sich in der Zwischenzeit der Zug mit Reisenden praktisch gefüllt hatte. Frau Muster bemängelt den schlechten Service der SBB, welcher ihre Rückfahrt in die Schweiz sehr umständlich gemacht hat, und wünscht sich eine schriftliche Stellungnahme.
Die SBB, sie führt das Reklamationsbarometer an, das Puma jährlich herausgibt, gefolgt von Coop und Migro. Puma räumt aber ein.
Diese Top 3 Reklamationsverursacher sind natürlich an prominenter Stelle, weil die auch am meisten Kunden haben. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Vor allem die SBB steht halt immer noch fürs Business. Und wenn da schon 2-3 Minuten eine Verspätung eintritt, da kann es dann schon sein, dass sich die einen oder anderen ein bisschen ärgern und aufgrund dessen eine Reklamation in Auftrag geben.
Nach einem Brief wie jenem von Frau Muster und einer Antwort des Unternehmens ist die Sache aber meistens erledigt. Bleibt der Ärger bestehen und der Kunde will den Rechtsweg beschreiten, muss er ohne die Reklamationszentrale weiter streiten. Es sei denn, er habe über sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Das ist die 2. Einnahmequelle für den Auftragsmotzer. So will er es mit seiner Geschäftsidee bald in die Gewinnzone schaffen. Voraussetzung ist aber, dass auch in Zukunft das Reklamationstelefon immer häufiger klingelt.
Es ist gleich eins. Ja, und gleich hier bei uns. Sie hat nicht nur einen klingenden Namen, Isabel Montero de la Camara. Schillernd ist auch ihre Biografie. Und sie hat viel zu erzählen über ihr Heimatland Costa Rica. Die Botschafterin ist bei uns im Tagesgespräch nach dem Wichtigsten in den Schlagzeilen, Bettina Studer.
Gemeinsamer Auftritt vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal. Der ehemalige serbische General Ratko Mladic ist in Den Haag als Zeuge im Prozess gegen seinen früheren Vorgesetzten Radovan Karadzic aufgetreten, allerdings ohne Fragen zu beantworten. Beide sind in getrennten Prozessen wegen Völkermords im Bosnienkrieg angeklagt. Freiwilliger Abgang in der Ukraine. Regierungschef Nikolai Asarow will zurücktreten und so dazu beitragen, das Land aus der Krise zu führen. Außerdem hat das Parlament ein Gesetz zur Einschränkung der demokratischen Freiheiten wieder abgeschafft. Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Skispringer Simon Ammann wird die Schweizer Delegation mit 163 Athletinnen und Athleten als Fahnenträger anführen. Swiss Olympic hofft, dass das Team in Sotschi 10 Medaillen gewinnt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.